Wer wohnt hier? Frage ich, als ich mich nicht zügeln kann und meine Hand nach den Büchern ausstrecke und ehrfürchtig über das Leder fahre. Chris antwortet nicht sofort. Als ich zu ihm sehe, schiebt er eine Hand in die Tasche seiner Jeans und zuckt die Schultern. Niemand. Ich komme nur zum Arbeiten her. Aber ich runzle die Stirn und lasse meinen Blick schweifen. Wem gehört das Haus? Wieder zögert er, bevor er antwortet. Mir. Oder besser gesagt, meiner Familie. Ist sie weggezogen? Nein. Chris wendet sich abrupt ab und ich weiß, dass das eine Frage zu viel war. Die Dielen geben quietschend unter seinen Schritten nach, als er den Raum durchquert und einen dicken Wälzer aus dem Regal zieht. Er legt ihn auf dem Sekretär ab und schlägt ihn auf, bevor er, ohne auch nur einmal flüchtig auf das Inhaltsverzeichnis zu sehen, zu einem Kapitel blättert. Er tippt auf die Überschrift. Wenn du möchtest, kannst du das hier lesen, solange ich in den Zeitungen nachsehe, ob ich eine Geburtsanzeige von dir finde. Er tritt zurück. Du kannst auch selbst suchen, aber... Lass mich raten, du lässt ungern Fremde an deine Unterlagen? Er knetet seine Finger und es bedarf nicht viel Empathie, um zu merken, wie unwohl er sich fühlt. Wieder einmal. Er soll sich in meiner Gegenwart nicht unwohl fühlen. Sie sind alt und Einzelstücke und... Chris, unterbreche ich ihn so sanft wie möglich. Er weicht dennoch zurück, als ich beruhigend meine Hand nach seiner Schulter ausstrecke und murmelt prompt eine Entschuldigung. Das ist okay. Es ist dein Haus, dein Archiv, es sind deine Unterlagen. Du machst die Regeln und ich bin dir wirklich mehr als dankbar dafür, dass du mich überhaupt mit hierher genommen hast. Ich warte, bis er mich ansieht, mache aber nicht noch einmal den Fehler, ihn berühren zu wollen. Ich weiß, dass mein Vorhaben schwierig ist. Umso mehr bin ich froh darüber, dass ich Adrian und dich gefunden habe. Ohne eure Hilfe wäre ich schon an der Anreise gescheitert. Ich lächle, was er nur knapp erwidert. Er streicht sich durch die schwarzen Haare und nickt. Ich werde sehen, was ich finde. Wie ist dein Geburtsdatum? Der 1. März 2004. Ich bilde mir ein, dass Chris kurz innehält, bevor er sich umdreht und geschäftig bückt, um eine schmale Schublade aufzuziehen. Er sucht eine Weile, dann zieht er einen in dunkles Leder gebundenen Ordner hervor. Ohne mich zu beachten, schlägt er ihn auf und beginnt zu suchen. Da er keine Anstalten macht, mit mir zu reden, lasse ich mich auf den Hocker vor dem Schreibtisch sinken und widme mich dem Buch, das Chris mir zuvor empfohlen hatte. Das geöffnete Kapitel beginnt mit der Dorfgründung von Zurnova im Jahre 1553. Ehe ich mich versehe, versinke ich in dem Text über Schlachten und Mythen und dem andauernden Krieg, der in der Region seit Jahrzehnten zwischen den ansässigen Familien herrschte. Die Beschreibungen sind blutig und grausam und so detailliert, dass ich mehrmals pausieren muss. Chris, hebe ich an, doch erst als ich mich schwungvoll auf dem Hocker umdrehe, sieht er auf dem Boden sitzend zu mir auf. Das Schloss ist seit 1553 in ein und demselben Familienbesitz?
So ungewöhnlich ist das für die Gegend hier nicht.
Er deutet nonchalant durch den Raum.
Das Haus ist ähnlich alt und wurde von meinem...
Er kneift die Augen zusammen, als müsste er nachrechnen.
Urgroßvater gebaut.
Als er meinen ungläubigen Blick bemerkt, weicht er aus.
Wie gesagt, das ist nicht so besonders, wie es vielleicht klingt.
Und ob, erwidere ich. In unserer Wohnung in Philly kannten wir nicht einmal die Vormieter. Das Einzige, was ich von meiner Oma habe, ist ein alter Ring. Ich klammere großzügig den Fakt aus, dass sie nicht einmal meine leibliche Verwandte war.
Tut mir leid, sagt er leise. Es muss schwierig sein, nicht zu wissen, woher man stammt.
Ich kann den Unterton in seiner Stimme nicht richtig deuten, aber jetzt ist keine gute Zeit, mich in dieser Gedankenschleife zu verlieren. In der nächsten halben Stunde ist nur das Rascheln der Zeitungsseiten zu hören, die Chris in unregelmäßigen Abständen umblättert, während ich mich in den Texten über Surnova verliere. Als ich zum Abschnitt mit der Überschrift »Sarbatora Lumini Veshnice«, das Fest des ewigen Lichts, komme, bleibt mein Blick am Datum hängen, das sich in wenigen Tagen zum 500. Mal jährt. Im Jahre des Herrn 1525, dem zweiten Tage im 12. Monat, wurde Surnova Schauplatz einer Begebenheit, die Legenden nährt und Schatten über die Geschichte wirft. Ein Ereignis von solcher Tragödie, dass es bis heute in Form von Flüstern und Andeutungen weiterlebt. Zentrale Figur jener Erzählung ist eine junge Frau von außergewöhnlicher Schönheit und Intelligenz, die den Überlieferungen zufolge dazu auserkoren war, Königin zu werden. Doch in den Kriegen um das Königreich nahm ihr Schicksal eine schlimme Wendung. Während sie nach außen hin die perfekte Gemahlin des dunklen und von allen Mächten gefürchteten Fürsten verkörperte, flüsterten die Dörfler von heimlichen Treffen, leisen Worten und verbotenem Begehren. Die Chroniken erzählen von einer Reihe unglückseliger Ereignisse, die das Dorf heimsuchten. Plötzliche Krankheiten, Missernten und eine unerklärliche Dürre, die selbst die reißendsten Flüsse austrocknen ließ. In einer Zeit, die von Misstrauen und Aberglauben geprägt war, summierten sich die Ängste und Anschuldigungen gegenüber der jungen Frau und Stimmen wurden laut, die sie als Hexe und Hure bezeichneten. Sie sei eine Gefahr für das Dorf, das mit jedem Tag mehr unter den Kriegen zu leiden hatte, in denen unzählige Opfer zu beklagen waren. Den Überlieferungen nach wurde sie am 2. Dezember 1525 für schuldig befunden, sowohl das Vertrauen ihres Ehemannes als auch das der Götter verraten zu haben. Am selben Tage noch wurde das Urteil vollstreckt: Tod durch Feuer. Bis zuletzt stand sie aufrecht, erhobenen Hauptes ist sie in den Tod gegangen. Wie die Legende berichtet, brachte ihr Tod den lang ersehnten Frieden für Sur-Nova. Jedes Jahr wird ihrer in Form des Lichterfestes Srbatura Lumini Veshnice gedacht. Ursprünglich als Mahnung angesehen, wandelte sich der Brauch über die Jahrhunderte hinweg zu einer Feier des Lebens und der Erinnerung daran, wie oft Macht, Liebe und Verrat die Fäden unserer Geschichten verweben. Ich spüre etwas Kaltes in meinem Nacken und zucke zusammen. Doch es ist nur Chris, der sich hinter mich gestellt hat, um zu sehen, was genau ich lese. Ich muss so sehr in den Text versunken gewesen sein, dass ich nicht mitbekommen habe, dass er sich auch nur bewegt hat. In Sur-Nova wurde eine Frau verbrannt? Meine Stimme klingt unangenehm kratzig. Ist es genauso passiert wie in meinen Träumen? Chris' dunkle Pupillen weiten sich und ich bin nicht in der Lage, wegzusehen. Ach, Xara, sagt er langsam. Glaubst du etwa an uralte Legenden? Sie hörten In the Shadows We Wait von Alessia Gold. Gelesen von Miller Wolf, Ben Adam und Henning Decker. Ein Hörbuch des Argon Verlags.